Domradio Menschen.
Ob der 50. Geburtstag, die Goldhochzeit, ein goldenes Priesterjubiläum, wenn Menschen auf ein halbes Jahrhundert Leben, Ehe oder Priesterzeit zurückblicken können, ist es immer bewegend. Wenn Menschen dann aber in einer historischen Zeit voller Hoffnungen, wie kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, von einer historischen Persönlichkeit wie Kardinal Frings geweiht werden und dann auf 50 Jahre zurückblicken können, dann ist es etwas ganz Besonderes. Professor Wolfgang Brettschneider, Kirchenmusiker und Hochschullehrer, Organist und Autor, kann genau das genau jetzt im Januar auf 50 Jahre langes Leben zurückschauen, in denen er seine vielen Talente den Menschen und der Kirche zur Verfügung gestellt hat. Leidenschaftlich lebt er seine Berufung, leidenschaftlich kritisiert er seine Kirche, leidenschaftlich kämpft er für ein neues Christentum. In der Sendung Menschen lässt er uns an seiner Leidenschaft teilhaben, erzählt, wofür er gekämpft, worunter er gelitten hat und was ihm gelungen ist. Herzlich willkommen, Professor Wolfgang Brettschneider. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen und heute zu Gast ist Professor Wolfgang Brettschneider. Professor Wolfgang Brettschneider, am Anfang stellt sich unser Gast selber vor, deswegen bitte Alter.
75.
Beruf?
Katholischer Priester.
Die Religion ist klar bei einem katholischen Priester, aber wie gerne katholisch?
Unheimlich gern, immer noch.
Unheimlich gerne, wie schön. Von meinem Vater habe ich?
Immer noch den Wunsch im Gedächtnis, Förster zu werden. Weil er auch Förster werden sollte, kommen aus der Paderborner Gegend. Er konnte es nicht, vor allem wegen dem Zweiten Weltkrieg. Und ich sollte es dann werden, bin es aber nicht geworden.
Okay, Sie förstern in der Kirche. Meine Mutter hat mir
sehr viel beigebracht. Und ich glaube, das meiste habe ich ihr zu verdanken. Vor allen Dingen ihre Energie und auch die Liebe zur Musik.
Einzelkind zu sein hieß in meinem Fall?
Ja, Einzelkind sein. Ich musste also alle Liebe, alle Fürsorge eben ertragen, aber ich habe es dann gerne getan. Natürlich war da auch Widerspruch, vor allem in der Pubertät, aber ich schaue sehr dankbar zurück.
Als ich das erste Mal im Bonner Münster an der Orgel saß,
bin ich fast verrückt geworden.
Wenn ich heute im Bonner Münster an der Orgel sitze,
ist das für mich ein Stück Himmel.
Die Schola, die ich leite, bedeutet mir?
Sehr viel als Gemeinschaft und wir gehen gemeinsam auf Suche und gestalten für die Menschen und mit den Menschen Gottesdienst.
Im Freisemester in München konnte ich
vieles neu lernen. Zunächst wurde der Glaube mal, sagen wir, der alte Glaube abgebaut. Und dann stand ich vor der Frage, was machst du jetzt? Vielleicht einen ganz anderen Beruf. Aber dann habe ich den Mut bekommen, ganz neu meinen Glauben zu lernen.
Das Zweite Vatikanische Konzil war für mich
eine Befreiung.
Kardinal Frings hat mir
die Priesterweihe gespendet und war für uns damals ein großes, animierendes Vorbild.
Am Tag meiner Priesterweihe habe ich gedacht,
du wirst Pfarrer, wie alle anderen Pfarrer auch.
Nach 25 Jahren Priester sein, habe ich gedacht,
du machst weiter, das kann nur noch spannender werden.
Nach 50 Jahren Priester sein, denke ich,
ich möchte weitermachen, möchte vor allem Kreativität ausüben können. Ja, und ich bin eben noch immer kreativ, hoffe ich, kreativ zu sein und immer noch spannend.
Als Kaplan in Neuss konnte ich
vieles umsetzen, aber ich habe dann auch meine Grenzen erfahren. Aber es hat mir Freude gemacht, sehr viel Freude.
Den Ruf ins Albertinum, also in die Priesterausbildung, habe ich angenommen, um
Mit jungen Menschen die Zukunft von Kirche zu gestalten, weil ich wusste, junge Menschen sind die Zukunft der Kirche.
Erziehung zur verantworteten Freiheit heißt für mich?
Ist für mich das entscheidende Kriterium. Beides aber ernst zu nehmen, sowohl Verantwortung wie Freiheit.
Ohne die Orgel?
Wäre mein Leben ärmer.
Orgelspielen heißt für mich?
An der Verkündigung der Kirche teilzunehmen.
Ein Chor macht gute Arbeit, wenn?
Wenn die Gemeinschaft stimmt, wenn der Chor weiß, was er singt und wenn er sich um Qualität bemüht.
Als Präsident des Cäcilienverbandes, also als oberster Kirchenmusiker in Deutschland, wollte ich vor allem
Menschen zum Gottesdienst zu führen, letztlich zu Gott zu führen über die Musik.
Das Beste am neuen Gotteslob ist?
Meiner Meinung nach der Liedteil.
Wieder in meinem Elternhaus zu wohnen ist?
Eine immer neue, schöne Erfahrung.
Dass wir in meinem Weihejahrgang solch einen Zusammenhalt haben, ist für mich
fast wie ein Wunder.
Die Reaktionen auf unseren gemeinsamen Brief dieses Weihejahrgangs haben mich
mehr als erstaunt.
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte,
dann würde ich mein Leben nicht groß umändern, sondern würde vielleicht noch mehr ins Gebet gehen.
Gott ist
für mich das Mysterium, das mich geprägt hat und auf das ich zugehe.
75 Jahre Leben zu erzählen, jetzt in dieser Sendung Menschen. Die Sendung Menschen im Domradio, heute mit Professor Wolfgang Brettschneider, der im Januar einen ganz besonderen Tag feiert, der fast genau 50 Jahre her ist. Am 27. Januar ist Ihre Priesterweihe 50 Jahre her. Und ganz gleich, wer heute ein 50-jähriges feiert, eine Goldhochzeit, 50 Jahre im Betrieb oder eben ein goldenes Priesterjubiläum. Professor Brettschneider, alle anderen haben eine Gänsehaut. Weil 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert bei etwas zu bleiben, eine Arbeit, einem Versprechen, das gelingt heute nur selten. Ihnen ist das gelungen, deswegen an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank.
Wir leben in einer Zeit, in der es aus vielen Gründen schwierig ist, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, 50 Jahre durchzuhalten. Ich möchte Sie lieber fragen, wie haben Sie es geschafft, 50 Jahre durchzuhalten?
Das weiß ich gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe nur gemerkt, ich war es nicht alleine, sondern eine Kraft, ich würde sagen der Heilige Geist, ja, der hat uns schon gepackt, hat mich gepackt und hat mir immer wieder die Freude an diesem Beruf, an der Verkündigung letztlich, ich denke, das ist die eigentliche Aufgabe, mir die Freude geschenkt, die Freude intensiviert, die Freude variiert. Und was ich früher mal gedacht hatte, dass diese Arbeit irgendwie ein bisschen uniform werden könnte, das war überhaupt nicht. Und ich hätte mir nie gedacht, dass diese Arbeit so vielseitig, viel farbig werden könnte, wie sie geworden ist.
Das haben Sie ja auch eben im Fragebogen, habe ich das ja mal gefragt, am Tag der Weihe, nach 25 Jahren, nach 50 Jahren. Und bei 25 Jahren haben Sie gesagt, jetzt kann es nur spannender werden. Das klang so ein bisschen, als wäre es langweilig bis dahin.
Nö, langweilig, es war immer spannend.
Es war immer spannend.
Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass es noch spannender werden könnte und noch spannender. Und darin habe ich dann auch das Zeichen gesehen, du bist auf dem richtigen Wege und du bildest dir nicht etwas ein, sondern da ist einer, der dich führt und leitet und der dir einfach Freude gibt an dieser Aufgabe, nochmal gesagt, letztlich die Verkündigung dieser frohen Botschaft.
Also wenn Sie jetzt mal, ich weiß nicht, ob das geht, aber wenn Sie mal überlegen, so ungefähr, wenn Sie mal schauen, als Sie 30 Jahre Priester waren und das vergleichen mit dem, als Sie 10 Jahre Priester waren, was ist da noch spannender geworden?
Ich habe mehr Erfahrung gemacht. Ich habe mehr Erfahrung gemacht mit Menschen, mit der Welt, Makrokosmos, Mikrokosmos, das zur Kenntnis nehmen, Ergebnisse von Naturwissenschaften, die haben mich fasziniert, faszinieren mich heute immer noch mehr. Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Mich hat immer Kirchengeschichte interessiert, weil ich darin nicht nur eine Institution gesehen habe, sondern ja letztlich Volk Gottes, das von diesem Gott auch geführt wird, durch dunkle Zeiten, durch helle Zeiten. Aber es war immer spannend und ich habe zunehmend Überraschungen gemacht. Und das war für mich immer wieder.
Sie sind auf Überraschungen gestoßen in Ihrem Leben oder Sie haben andere überrascht?
Nee, primär auf Überraschungen gestoßen. Ja, also dass ich Erfahrungen gemacht habe, wo ich sagte, toll, Wahnsinn, hätte ich nie für möglich gehalten.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Ja, etwa wenn Menschen sich mir anvertraut haben. Das war für mich vor allen Dingen als junger Mensch schon fast beschämend. Ja, wenn etwa Leute, die schon 20, 30 Jahre Ehe hinter sich haben oder wenn Universitätsprofessoren auf einmal kommen, ja, ich sage, Mensch, du bist ein junger Kerl und die vertrauen sich dir an, haben Fragen und dann die Erfahrung gemacht, du kannst denen weiterhelfen. Nicht durch Überreden, sondern durch Überzeugen, durch Fragen stellen, durch Dinge vertiefen, Aspekte aufzeigen und zu schauen, was macht das mit dem? Ja, also gleichsam, wenn man sagen, so Art ein Hebammendienst, also das, was in einem steckt, herauszuholen und ihnen Mut zu machen, dazu zu stehen und selbst darüber nachzudenken.
Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, das, was ich wollte, das war die Verkündigung der frohen Botschaft. Ohne, also mit allem Respekt, das sind so Worte, sowohl Verkündigung als auch frohe Botschaft, die mehr was für Insider sind. Was haben Sie andere Worte dafür? Also wie könnten Sie es noch ausdrücken? Was wollen Sie? Was wollen Sie, also verkündigen, klar, sagen? Was wollen Sie sagen?
Ich will einmal sagen, Mensch, du bist unendlich wertvoll. Du hast eine Würde, die ich mir selbst nicht geben kann. Den Menschen bewusst zu machen, dass sie geschaffen worden sind, dass jeder Mensch ein Unikat ist, also nichts von der Stange, so im selbst im Sommerschlussverkauf. Also die Würde im Menschen entdecken, die Würde verstärken, die Würde bestätigen, den Menschen Mut machen zum Leben hier.
Naja, aber das kann jetzt auch Albert Camus, das kann auch ein Philosoph.
Richtig. Und ich bin der Meinung, jedenfalls habe ich es so erfahren, dass ich mich letztlich nur verstehen kann, nicht aus mir selbst heraus, sondern von dem her, den wir Gott nennen. Wobei mir immer deutlicher geworden ist, dieser Gott wird für mich immer mehr zu einem Mysterium. Also, dass ich nicht letztlich.
Immer mehr
nicht,
ein Geheimnis.
Geheimnis, ja. Dass ich letztlich nicht durchschaue, aber das mich unheimlich packt. Wo die Theologen sagen, das ist Tremendum et Faszinosum, also das, was mich erzittern lässt und gleichzeitig aber nicht abstößt, sondern fasziniert.
Was packt Sie denn? Was fasziniert Sie denn?
Mich fasziniert letztlich die Unendlichkeit, die Grenzenlosigkeit. Ich erfahre immer etwas wieder von dieser Ahnung, von diesem Mysterium, das mich nicht loslässt, das mich ermutigt, das mich motiviert, das mich fasziniert, das mir Mut gibt, mich auf neue Dinge einzulassen, ohne jetzt in Angst oder Depressionen zu fallen.
Professor Wolfgang Brettschneider, unser Gast heute in der Sendung Menschen, war damals 15 Jahre alt. Professor Brettschneider, 15-jährige Jungs, da kenne ich mich mit aus. Die sind, was sie so sagen, muss man nicht immer alles bierernst nehmen. Die wollen, dass man das tut, aber man muss es nicht unbedingt. Aber Sie haben mit 15 gesagt, ich will Priester werden und das konnte man getrost ernst nehmen. Wie kommt das mitten in der Pubertät, wenn sich das der Hirn da oben so umbaut? Wussten Sie, was Sie wollten?
Ich war sehr beeindruckt von unserem damaligen Pfarrer. Das war in Godesberg-Blittersdorf, St. Evagistus, der Pfarrer Gippert. Und mit dem hatte ich schon sehr früh Kontakt, weil ich in der Kirche schon Orgel gespielt hatte, weil ich schon öfters den Messdiener war natürlich, Küsterdienst übernommen hatte, was zum Teil etwas abenteuerlich war. Wenn ich also sonntagsabends, wir hatten die letzte Abendmesse um 20 Uhr, dann mit der gesamten Kollekte nach Hause ging, das war dann so 9:30, heute undenkbar, aber ich habe es getan, er hatte mir das zugetraut. Und von daher ist ein ganz inniges Verhältnis entstanden und habe ich gesagt, Mensch, so wie der ist, so möchtest du sein. Also auf der einen Seite sehr gläubig, sehr vertrauensvoll, konnte den Menschen Vertrauen schenken, hat die Menschen ernst genommen, hat Ziele gehabt, hat viel Theologie betrieben, hat damals mit dem Weihbischof Frotz sehr freundschaftlichen Kontakt gehabt, der kam mir noch öfters besucht, habe den Weihbischof auch damals kennengelernt. Und dieser Mann hat mich fasziniert. Ich denke, das ist bei allen Jugendlichen, gerade in der Pubertät, die Suche nach Vorbildern. Da ist etwas Außergewöhnliches, was eben nicht Normalität ist. Und was er gelebt hat, wie er es gelebt hat, das hat mich fasziniert. Ja, und ich denke, da ist der Wille, der Wunsch, Priester zu werden, dann entstanden und hat sich dann in den folgenden Jahren natürlich weiterentwickelt.
Und ist eben auch geblieben. Also wir können jetzt nicht diese ganze Zeit erzählen. Sie sind Student der Theologie geworden. Sie haben dann die Freisemester gemacht. Die haben Sie in München gemacht. Das war eine wunderbare Zeit für Sie. Sie haben unheimlich viel Kultur erlebt. Sie haben auch sich nochmal gefragt, will ich vielleicht doch was anderes machen? Weil Sie haben nicht nur Theologie studiert, Sie haben auch Musikwissenschaften und Orgel studiert. Ein unglaublich straffes Pensum. Ich fasse das mal sehr zusammen und haben sich dann aber entschieden, nicht nur Musik zu machen. Das war zwischendurch mal Thema für sie. Ich fasse das deswegen zusammen, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt und damit sie etwas mehr Zeit haben, die Frage zu beantworten, dass sie damals so erfasst waren von dem Geist des Zweiten Vatikanums. Und alle Menschen, die damals dabei waren, sagen wir, die wir nicht dabei waren, könnten uns das überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet hat. Was ist das, was wir uns nicht vorstellen können?
Einmal die Situation vor dem Konzil, die wir also erlebt haben. Also eine Kirche, die doch sehr geordnet war, wo es manchmal etwas militärisch zuging, wo wir auf jede Frage eine Antwort hatten, zumindest glaubten wir so. Ich war bei den Jesuiten in Godesberg zur Schule gegangen, wir hatten einen sehr guten Religionsunterricht, auch Philosophieunterricht, aber da wurde uns schon gesagt, wenn ihr Abitur gemacht habt, dann wisst ihr zumindest Antworten auf die entscheidenden Fragen des Lebens, Welt und Gott so weiter. Und mit diesem Bewusstsein bin ich dann auch ins Studium gegangen.
Also als wenn man das wissen könnte, als wenn man diese entscheidenden Fragen wissen könnte.
Das, richtig, aber das war damals unser Bewusstsein. Wir waren fest überzeugt, dadurch war auch ein bestimmtes Überlegenheitsgefühl da gewesen.
Mhm. Ja, verstehe.
Und das hat uns dann schon Sicherheit gegeben, auch Freude, ganz klar. Aber dann haben wir eben im Studium erfahren, nee, so einfach ist es nicht. Und haben zunehmend auch, ja, werde ich existenziell erfahren, eigentlich sind die Fragen noch wichtiger als die Antworten, weil die Fragen gleichsam so der Treibstoff sind, das, was dich bewegt, was dich aus alten Löchern herausholt, was dir neue Welten erschließt. Und da war für uns im Studium ein ganz junger Professor, das war in den Jahren 61 bis 63, der gerade aus Freising kam, der uns ungemein fasziniert hat, und das war eben Josef Ratzinger hier. Und der hat uns, sag mal, die Bibel ganz neu nahegebracht. Der hat uns die Kirchenväter nahegebracht, vor allen Dingen heiligen Augustinus und die Theologie Nouvelle, also die großen französischen Theologen, die auch im Konzil eine große Rolle gespielt haben. Und die haben uns wirklich die Schuppen von den Augen fallen lassen und haben uns die Welt der Theologie ganz neu erschlossen, damit auch die Frage, was ist der Mensch, was ist Gott, was ist Welt, wie hängt das alles zusammen, und haben uns erschlossen, ich würde mal sagen, Oberbegriff, biblische Freiheit und Verantwortung. Wie gehe ich mit der Freiheit um? Natürlich nicht als Beliebigkeit, das führt ins Chaos, völlig klar, aber von der biblischen Freiheit ausgehen, Gott hat euch zur Freiheit berufen hier. Und das war für uns damals was ungemein Faszinierendes, und wo wir gesagt haben, das kann das Lebensthema werden. Und ich muss sagen, das ist es für mich geworden.
Es ist auch geworden, dass vor allen Dingen später, als Sie selber in der Priesterausbildung waren, ich weiß jetzt, also das, Sie haben so viel erlebt, dass ich ein bisschen sortieren muss, was wir schaffen zu erzählen. Dieses Freiheitsthema ist ganz bestimmend geworden, aber erstmal sind Sie Kaplan in Neuss geworden und Sie hatten sich auf eine Laufbahn als Pfarrer vorbereitet. Dass alles anders kam, hängt mit dem Zweiten Vatikanum zusammen und hängt mit einer Szene zusammen im Albertinum. Also das ist der Ort, wo die jungen Männer, die Theologie studieren, leben. Das nennt man Theologenkonvikt. Da sagen Sie, da ist eine Bombe hochgegangen. So haben Sie das im Vorgespräch genannt. Was ist da für eine Bombe hochgegangen? Was ist passiert?
Also es war das Patrozinium Albertus Magnus, also Mitte November. Es war
ein besonderer Tag.
Ein besonderer Tag. Da wird gefeiert, halt wie Geburtstag oder Namenstag. Und am Morgen gab es eine Akademie, also eine Veranstaltung mit einem wissenschaftlichen Vortrag. Kardinal Frings war dabei, die Professoren, viele geladene Gäste. Anschließend war dann festliches Essen im Albertinum, großen Speisesaal. Und während des Essens stand der Haussenior auf und sagte etwa dem Sinne nach, Herr Kardinal, also die Kommunität hat Probleme mit dem Vorstand oder hat kein Vertrauen mehr zum Vorstand. Und das war natürlich in der Situation also schon wirklich, wirklich eine Bombe, die da hochging.
So als wenn man auf einer besonderen, was weiß ich, der Bürgermeister hat geladen und jemand steht auf und sagt, Herr Bürgermeister, das Vertrauen zum Vorstand im Rat oder was auch immer, ist erschüttert, wir können nicht weiterarbeiten.
Ja, ja. Das war natürlich Ergebnis, die Auseinandersetzung mit dem Konzil hat wiederum zu tun mit Freiheit. Die Leute fühlten sich weitgehend gegängelt. Das, was ihnen vor Augen schwebte, nicht eben wirklich verantwortete Freiheit, das wurde ihnen genommen. Und da sagten sie, das führt nicht wirklich zu einer guten Vorbereitung auf den priesterlichen Dienst. Und deswegen, das war Revolte gewesen.
Diese Revolte hat ihr Leben fundamental verändert.
Die Sendung Menschen im Domradio hat heute Professor Wolfgang Brettschneider zu Gast.
Sie waren 7 Jahre alt, als Sie angefangen haben, Klavier zu spielen. Und aus dem Klavier wurde ganz bald die Orgel. Wie kam das mit Klavier und Orgel?
Wenn ich das wüsste. Ich weiß also nur, dass ich so mit 5 Jahren in die Kirche ging und dann einen Blick auf die Orgel wandte und die Orgel mich, soweit ich mich erinnern kann, von Anfang an faszinierte. Also diese vielen Pfeifen, die ich sah, und habe gesagt, Mensch, wenn die klingen, das ist ja toll, das ist ja fast wie ein großes Orchester, fast wie so ein Weltorchester. Und wenn du die noch zum Klingen bringen kannst, ja, dann bringst du fast einen ganzen Organismus oder den ganzen Kosmos zum Klingen. Hat nämlich also für mich diese starke Symbolik gehabt, Kosmos, nicht? Und die hat mich also von Anfang an fasziniert. Und wenn man Orgel spielen will, muss man natürlich erst mit Klavier anfangen, damit man diese Technik hat, vor allem in den Fingern. Zudem kam ich natürlich mit den Füßen noch nicht ans Pedal. Aber dann habe ich Klavierunterricht bekommen und dann 3 Jahre später schon Orgelunterricht. Da musste ich noch ein bisschen warten, bis ich dann mit den Füßen ans Pedal kam. Nicht? Und dann hat mich aber sehr schnell und sehr eindeutig dann die Orgel fasziniert. Man muss sich irgendwann entscheiden, spielst du mehr Klavier, mehr Orgel, weil die Technik eine andere ist.
Aber das stellen wir noch ein bisschen zurück, diese Entscheidung. Also es gab noch, Sie haben nicht nur einen Orgellehrer gehabt, Sie haben dann auch im Bonner Münster Unterricht bei Hubert Brings gehabt. Also Sie hatten einen besonderen Ort, einen besonderen Lehrer und ein besonderes Instrument. Das alles zusammen hat Sie fasziniert, oder?
Das hat mich fasziniert und damals wurde also die Begeisterung wirklich wie in Samenkorn gelegt. Und der Hubert Brings war eben ein Mensch, der hat nicht nur gut gespielt, hat auch nicht den Chor nur gut faszinierend dirigiert, sondern das war wirklich eine Persönlichkeit, die zu Hause war in der Kunst, in der Architektur, in der Literatur, in der Philosophie. Also wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Das höre ich heute immer noch von Leuten, die damals unter ihm gesungen haben. Das fing damals an, 1948, da kam er aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Und der hat mich sehr stark rangenommen. Der hat mir unheimlich viel vertraut. Und ich habe mit 15 Jahren zum ersten Mal damals den Bonner Münsterchor begleiten dürfen. War natürlich aufgeregt bis zum geht nicht mehr. Aber er hat mich ermutigt, er hat mich immer wieder rangenommen. Auch nach dem Motto, schwimmen lernst du nur im Wasser. Und dafür bin ich ihm heute noch dankbar.
15 ist schon weit fortgeschritten, das ist ja schon ein Jugendlicher. Kommen wir nochmal in diese Kindheit, weil das klingt so Klavier und Orgel, das klingt so nach einer normalen bürgerlichen Kindheit, aber 7 Jahre waren Sie 1948, das war bittere Nachkriegszeit. Wie viel Normalität hatten Sie denn als Kind nach dem Krieg oder haben Ihre Eltern sich verrenkt, um Ihnen Normalität zu geben? Wie war das?
Das ist natürlich die Frage, was ist Normalität? Wie gesagt, Jahrgang 41, woran ich mich da gut erinnern kann, das war 1945. Wir wohnten damals in Telgte bei Münster. Und ich erinnere mich an einen frühen Morgen, ich lag noch mit der Mutter im Bett, da erschienen 2 amerikanische Soldaten. Riesenkerle, bewaffnet mit Maschinenpistolen. Und dieses Bild ist für mich heute noch wie ein Trauma. Und die haben dann auch in unserer Wohnung gewütet, haben auch an den Wohnzimmerschränken dann gesäbelt und ich weiß nicht was alles. Und dann die nächsten Jahre habe ich noch sehr intensiv auch erlebt. Der Vater war in Kriegsgefangenschaft. Ich weiß noch, wie oft die Mutter dann um 3 Uhr morgens aufstand und sich in eine Schlange stellte beim Bäcker, um 1 Pfund Maisbrot zu bekommen. Und das war für mich natürlich damals, na gut, ich kannte nichts anders, schon sehr bewegend gewesen. Und die Mutter hat sich unendlich um mich bemüht, Also der Junge darf nicht alleine sein, sondern das war ihre Hauptberufung. Sie hätte gern noch mehr Kinder gehabt, aber gut, ich blieb dann der Einzige. Und diese Fürsorge der Mutter habe ich sehr intensiv erfahren, aber nie in einer Abhängigkeit, sondern sie wollte mich zur Freiheit entziehen. Und all das, was ich tat, muss ich letztlich auch aus freiem Willen zumindest legitimieren hier.
Und wie kam das dann, dass eben so kurz nach dem Krieg schon Klavier und Orgel da waren?
Gut, das lag an der Mutter. Sie kam aus einem musikalischen Haus. Die Onkel waren Musiker gewesen, waren in Gelsenkirchen. Und das habe ich von der Mutter dann ererbt. Die Mutter spielte selbst ganz gut und sehr gerne Klavier. Und ich sehe mich heute noch als kleines Kind unten gleichsam zu ihren Füßen sitzen. Nicht? Und wie ich sie dann bewundert habe, hab dann gleichsam in das Klavier hineingehorcht. Ich habe heute noch die Noten vor Augen, die sie damals gespielt hatte. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Ich glaube, da ist
welche
die Musik
Noten
zur Liebe geworden.
Bitte? Welche Noten waren?
Das war Variation, was ich noch vor Augen habe, über Stille Nacht, Heilige Nacht. Große Fantasie. Also ich habe da viel Schwarz gesehen. Das waren noch große Noten, Großformat. Ne? Und das hat mich fasziniert. Und das wollte ich auch. Das wollte ich so wie die Mutter am liebsten natürlich noch besser.
Mit 15 durften Sie das erste Mal in Bonner Münster den Chor begleiten. Mit 15 haben Sie aber auch beschlossen, ich will Priester werden. Wie das kam, erzählen wir gleich.
Es ist ein Text der französischen Schriftstellerin Madeleine de Brel. Sie ist 1964 gestorben, hat einen ganz bewegten Lebensweg, war zuerst Atheistin, Kommunistin, hat dann über Priester zum katholischen Glauben gefunden und hat viele tolle Texte geschrieben. Und dieser Text ist mir vor einiger Zeit in die Hände gefallen und ich bin immer noch fasziniert davon. Sie spricht zu Gott. Gib, dass wir unser Dasein leben, nicht wie ein Schachspiel, bei dem alles berechnet ist, nicht wie ein Lehrsatz, bei dem wir uns den Kopf zerbrechen, sondern wie ein Fest ohne Ende, bei dem man dir immer wieder begegnet, wie einen Ball, wie einen Tanz in den Armen deiner Gnade, zu der Musik allumfassender Liebe. Ja, Herr, komm und lade uns ein, denn ich glaube, du hast von den Leuten genug, die ständig davon reden, dir zu dienen, mit der Miene von Feldwebeln, dich zu kennen, mit dem Gehabe von Professoren, zu dir zu gelangen nach den Regeln des Sports und dich zu lieben, wie man sich nach langen Ehejahren liebt. An uns ist es, uns von dir erfinden zu lassen, um fröhliche Leute zu sein, die ihr Leben mit dir tanzen.
Willkommen zur zweiten Stunde. Am Mikrofon ist Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Professor Wolfgang Brettschneider, der uns Madeleine de Brel mitgebracht hat und einen poetischen Text, der aufhört mit »Lasst uns fröhliche Leute sein und mein Leben mit dir tanzen«. Professor Brettschneider, sind Sie ein fröhlicher Mensch, der sein Leben mit Gott tanzt?
Ja. Also gut, ich habe nie einen Tanzkurs gemacht. Aber
ist dem lieben Gott egal.
Das ist ja ein Symbol dafür, ja, wie man Leben versteht, wie man Gott in seinem Leben versteht. Und diese Aufforderung, ja, die ihr Leben mit dir tanzen, das hat etwas Beschwingtes, da ist kein Zwang drin, da ist kein Druck drin. Es hat etwas Befreiendes, das ist die Freude an der Schöpfung, Freude, Mensch sein zu dürfen durch den Gott und mit diesem Gott und aus diesem Bewusstsein, aus dieser Verantwortung, dieser Freude, sein Leben zu gestalten, immer wieder auf die Suche zu gehen, neue Erfahrungen zu machen, unabhängig vom Alter, das fasziniert mich.
Ja, fasziniert es Sie oder ist es so? Ist es beschwingt?
Ja, auch.
Auch?
Ja, wo sicher auch die Musik einen großen Anteil daran hat. Denn Musik, die nicht schwingt, ist keine Musik, die ist tot. Mhm. Und das hat eben auch mein Leben geprägt bis heute und ich hoffe, dass es auch weiter tut.
Und warum Madeleine de Brel? Also was hat sie an dieser Text, das ist klar, aber an dieser Frau fasziniert?
Ihr Lebensweg. Ja, sie ist atheistisch erzogen worden, weil Vater und Mutter Atheisten waren, vor allen Dingen der Vater. Dann hat sie gesucht, intensiv gesucht. Dann ist sie auf die Kommunisten gestoßen. Dann hat sie zwei Priester kennengelernt, die sie ganz behutsam mit ins Gespräch genommen haben. Dann ist sie damals diese Bewegung der Arbeiterpriester auf die Bewegung gestoßen, hat sie fasziniert, nicht? Und hat dann ja wirklich eine Konversion erlebt und hat versucht, immer Theologie, Glaubenswahrheiten, eben jetzt nicht in alten, gebrauchten und zum Teil verbrauchten Vokabeln zu verkünden, sondern eben mit dieser poetischen, bildreichen, symbolischen Sprache. Und das fasziniert mich, weil ich glaube, dass man damit auch heute Leute erreichen kann, die man vielleicht mit kirchlichem Vokabular nicht mehr erreicht.
Unser Gast heute ist Professor Wolfgang Brettschneider. Und wir haben eben über die Bombe gesprochen, die im Albertinum hochging, als Sie Kaplan in Neuss waren und sich darauf eingestellt hatten, jetzt einfach so die normale Laufbahn des Pfarrers zu nehmen. Ihr habt gesagt, diese Bombe hat Ihr Leben verändert. Das hat sie in der Tat, auch wenn Sie davon nichts ahnten. Was ist passiert?
Ich bekam im Mai 1969 einen Anruf.
1969, okay. Na, mitten in der 68er-Revolte.
Genau das. Es meldete sich der neue Direktor des Kollegium Albertinum, Wolfgang Kraft. Ich kannte ihn nicht.
Was aber bedeutet, dass der Kardinal den Ruf des, der Studenten gehört hat und den Vorstand entlassen hat.
Entlassen hat. Und zum Sommersemester 69 kam dann der neue Vorstand. Mhm. Das waren 4 Priester.
Okay.
Der Direktor war Wolfgang Kraft und der rief mich an, wie gesagt, ich kannte ihn nicht, ja, aber mal kommen könnte. Ja, ich sagte, ein paar Tage, morgen, da kann ich nicht morgen kommen. Nee, sag ich, morgen geht nicht, habe ich den Klavierstimmer nicht. Hm. Ja, das macht nichts. Er sagt, dann müssen wir in die Küche gehen. Er sagt, macht auch nicht, machen wir das in der Küche. Also er kam, oh, denke ich, da, was brennt denn da hier nicht? Hatte null Ahnung, null. Ja, und dann kam er, ließ sehr schnell die Katze auf den Sack, frug mich, ob ich mir vorstellen könnte, zum nächsten Semester ins Albertinum zu kommen und den Vorstand eben um einen 5. Priester zu ergänzen mit dem Schwergewicht Musik, Kunst, Liturgie. Das waren natürlich meine Spezialfächer, Lieblingsfächer. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil wir uns damals gesagt hatten, also als wir 65 aus dem Hause Albertinum gingen, da gehst du nie wieder rein.
Warum?
Ja, weil wir das als repressiv empfunden hatten. Ganz im Gegensatz nachher zum Priesterseminar. Und dann habe ich Bedenkzeit erbeten und nach 10 Tagen habe ich ihn dann angerufen, nachdem ich mit vielen Leuten gesprochen hatte, kann ich, soll ich, ach ja. Aber mich hat dann schließlich überzeugt, das Konzept, das der Wolfgang Kraft mir dann erläutert hatte. Und das Prinzip war Selbstverantwortung in Freiheit. Er hat gesagt, Entscheidungen, Lebensentscheidungen können nur in der Freiheit getroffen werden, aber keine Freiheit, die grenzenlos ist, sie braucht Grenzen. Das heißt, sie muss verantwortet werden. Ich muss Gründe haben dafür, ich muss mich auch daran halten. Und hat mir dann erzählt, wie das dann konkret aussah. Also zum Beispiel schon, dass sie damals, als sie im Mai an oder April 69 anfing, als erstes schon den Studenten einen Hausschlüssel gegeben hatten. Nicht, was vorher also undenkbar gewesen ist. Und viele andere Dinge.
Also der Hausschlüssel, das war sozusagen, sie hatten selber in der Hand, wann sie kommen und gehen konnten.
Mehr oder weniger. Okay. Vorher mussten wir immer bis 21 Uhr im Hause sein hier.
Okay.
Nein. Und das war natürlich auch, das war ein revolutionärer Akt gewesen damals. Dieser Hausschlüssel war natürlich ein Symbol für die gesamte Haltung hier. Mhm. Ne? Mhm. Und das hat mich fasziniert. Dann habe ich gesagt, gut, ich sage zu, wenn es nicht klappen sollte, auch wieder gehen darf, ohne groß beschädigt zu sein. Mhm. Denn immerhin waren im Hause auch etliche Studenten, die schon älter waren als ich. Mhm. Und dann denen gleich dann noch vorzustehen. Gut. Und ich weiß, dass wir damals gesagt haben, also diese Tätigkeit, weil sie doch relativ einseitig ist, die kann man nur 5 oder maximal 6 Jahre auch ausüben.
Das hat nicht geklappt.
Der Einzige, der sich daran gehalten hat, war unser Spiritual damals, der Hubert Köln. Und der sich am wenigsten dran gehalten hat, das war ich, der ich fast 30 Jahre da ausgehalten habe. Hm. Was ich mir nie hätte vorstellen, nie.
Was haben Sie in den 30 Jahren, also erstens haben Sie ja mindestens weiß ich nicht, so eine Studentengeneration, sagen wir mal 5 Jahre, mindestens 6 Studentengenerationen durchlaufen sehen. Was haben Sie da gesehen? Also was konnten Sie tun? Warum sind Sie so lange geblieben?
Weil mich die Arbeit fasziniert hat, oder Arbeit, sagen wir besser so, das Begleiten der jungen Menschen, die jungen Menschen zu öffnen für die Botschaft Jesu und auch für die Botschaft der Kirche. Also Kirche ist für mich eine ganz unheimlich mehr als nur eine Institution. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die mit diesem Jesus ihre Erfahrung gemacht haben. Die gesagt haben, da habe ich diesen Jesus erlebt. Ich habe unendlich viele Erfahrungen gemacht. Natürlich nicht nur immer gute, ist klar.
Also Kirche ist so wie einer von den 12 Aposteln sein. Zusammen ist man...
Ich würde sagen, sie ist Gemeinschaft. Sie ist Gemeinschaft der auf diesen Jesus Getauften, nicht? Die in einer Tradition lebt. Die Tradition habe ich dann auch zunehmend als eine Bereicherung empfunden, habe gelernt zu differenzieren. Nicht? Für mich wurde dann zunehmend der Maßstab deutlich, wie weit ist das, was sich ereignet hat, gelebt worden ist, nah an der Botschaft Jesu. Also Botschaft Jesu hat Seligpreisungen, heißt Bergpredigt. Das ist für mich so der Inbegriff. Und nachher die Grundaussage, gestorben, begraben, auferstanden hier. Weil das Dimensionen hat, die unendlich sind. Und davon junge Leute zu überzeugen und zu fragen, ist das was für mich? Und wir haben immer gesagt, sie sind nicht hier, weil sie berufen sind, sondern sich zu prüfen, ob sie berufen sind. Mhm. Das war eine spannende Aufgabe, nicht immer einfach, kann man sich vorstellen, vor allem wenn man so viele Studenten im Haus hatte, wie wir damals hatten.
Wenn man die Frage offen stellt, muss man ja auch aushalten, dass sie offen beantwortet wird mit ich bin berufen und nein, ich bin nicht berufen. Das muss der Einzelne aushalten und die Gemeinschaft aushalten.
Richtig. Und wir waren gleichsam, ich sag nochmal, so eine Art Hebammen, die den Leuten dabei geholfen haben, wobei wir sehr schnell gemerkt haben, jeder ist anders, jeder ist ein Individuum, jeder hat seine eigene Vorgeschichte, seine Begabungen, aber auch seine Schwächen. Und das mit dem Einzelnen anzuschauen und zu schauen, einmal, was spricht dafür, traust du dir das zu, wo sind deine Stärken, wie gehst du damit um, wobei auch die Lebensform natürlich eine wichtige Rolle spielte. Und das war faszinierend. Nicht immer einfach, wir hatten 1981 184 Studenten im Haus.
Wow. Heute?
Ich glaube, es sind 16.
Okay. Das lassen wir unkommentiert. Sie haben 2 große Lieben in Ihrem Leben. Die Theologie, von der haben wir jetzt erzählt, und die Musik. Und von der 2. großen Liebe erzählen wir gleich. Professor Wolfgang Brettschneider ist Theologe und Kirchenmusiker. Wobei ich schon wieder ein Problem habe, denn die Kirchenmusik nimmt in Ihrem Leben, Professor Brettschneider, so viele Facetten ein oder Sie üben so viele Rollen in der Kirchenmusik aus, ich weiß nicht, wie ich es wenden soll, dass ich das schwierig finde, wenigstens mal so einen Eindruck zu geben von dem, was Sie machen. Ist es richtig, wenn ich sage, Sie sind sowas wie der Chef der Kirchenmusik in Deutschland oder waren das, weil Sie lange den sogenannten Allgemeinen Cäzilienverband, das ist der Verband aller Kirchenmusiker in Deutschland, geleitet haben? Ist das der Chef der Kirchenmusik?
Kann man so sagen. Also ich sage das von mir aus nicht, weil das könnte vielleicht ein bisschen arrogant wirken. Gut, aber der Präses des Allgemeinen Cäzilienverbandes bin ich immer noch.
Oh, Entschuldigung.
Was mir auch unheimlich viel Freude macht. Wobei es mir darum wirklich geht, natürlich nicht alleine, sondern halt mit dem Vorstand und vielen anderen, die Menschen vor Ort zu motivieren, zu singen, Freude am Singen zu haben, nicht um ihrer selbst willen, sondern letztlich, und das sage ich immer wieder, ich kann es auch gar nicht anders, ja, um dem Glauben zu dienen. Also um Leute an den Glauben heranzuführen, ihnen Freude zu machen, an der Verkündigung teilzunehmen. Und ich habe immer, erzähle gern ein Beispiel, weil ich das so toll finde. Es gibt in der Thomaskirche in Leipzig, wo der Bach ja seine letzten Jahre verbracht hat, ein Gästebuch. Und da schrieb vor einigen Jahren ein junger Mann hinein: Ich bin Atheist. Nachdem ich aber gestern Abend die Matthäus-Passion von Bach hier gehört habe, beginne ich zu ahnen, und jetzt finde ich die Formulierung toll, beginne ich zu ahnen, an welchen Gott die Christen glauben.
Okay.
Und das finde ich, ist
genau die... Das ist durch die Musik transportiert.
Durch die Musik, natürlich.
Ja. Ja.
Und deswegen halte ich auch für die Musik, nicht für das letzte Mittel und so weiter, aber ein wichtiges Mittel, ja, um in unserer Zeit Glauben zu verkünden, diesen Jesus erahnbar zu machen und Geschmack daran zu finden. Und die Musik hat die Fähigkeit, nicht immer, auch nicht bei allen, aber bei vielen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wenn wir etwa geistliche Konzerte haben, da kommen oft Leute hin, die zum Gottesdienst nicht mehr kommen, weil sie da keine Beziehung mehr zu haben.
Über die Chöre haben wir im Fragebogen schon ein bisschen gesprochen. Ihnen war das ein besonderes Anliegen, auch die Chöre zu besuchen. Und davon gibt es ja wirklich viele. Für die waren Sie dann ja alle zuständig. Sie waren aber auch Hochschullehrer. Sie waren Professor für Liturgik und Kirchenmusikgeschichte an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, aber seit 1994 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln in der Abteilung Kirchenmusik. Das heißt, Sie haben sowohl Liturgie als auch Geschichte der Kirchenmusik als auch Kirchenmusik selber unterrichtet. Was war da Ihr wichtigstes Ziel? Was sollten die bei den Priesterstudenten war es, seid ihr berufen? Fragt euch, ob ihr berufen seid. Was war es bei den Studenten?
Also diese drei Bereiche gehören zu Innost einfach zusammen. Wenn einer Kirchenmusik studiert, gehe ich mal davon aus, er bereitet sich auf einen kirchenmusikalischen Dienst in den Verein vor. Mhm. Als Kirchenmusiker, Organist, Chorleiter, Scholerleiter. Das heißt, er ist also Teil und nimmt Teil an den liturgischen Diensten. Mhm. Und da bin ich halt unheimlich froh, dass ich durch das Konzil wieder das Wesentliche geändert hat, dass die Musik also nicht nur eine Verzierde ist, so eine Girlande, die man halt über den Kultus legt, sondern dass die Musik, wenn sie liturgische Musik ist, integrierender Bestandteil der Liturgie selbst ist.
Aber dafür müssen die Menschen in die Liturgie kommen.
Das ist jetzt auch zunehmend das Problem auch bei den Studenten gewesen. Viele waren zunächst mal von der Orgel fasziniert. Mhm. Das hat die dann auch dahin gebracht. Und jetzt die jungen Menschen an die Liturgie heranzuführen, auch durch Vorlesung gehört auch dazu, aber durch eigenes Erleben. Das ist entscheidend. Wenn ich persönlich keine innere Beziehung zum Gottesdienst gefunden habe, letztlich zu Gott hin, ja, kann ich diesen Dienst nicht wirklich erfüllen, dann werde ich nachher vielleicht ein Tastenhengst oder ein Virtuose, ja, der dann die Liturgie dazu missbraucht, dann die Bühne zu sein.
Wie ist es denn, wenn wir jetzt, also Kirchenmusik kann innerhalb der Liturgie stattfinden, aber es kann natürlich auch in einem Konzert stattfinden. Das haben Sie eben gesagt, da kommt noch ein bisschen anderes Publikum, aber wenn Sie jetzt mal in das Publikum gucken, ist es ja doch auch oft schon grauhaarig. Bei den Priestern gibt es kaum Nachwuchs. Ist das bei den Organisten und den Chorleitern anders?
Nicht so dramatisch. Es ist auch da weniger geworden, was natürlich mit vielen Dingen zu tun hat. Sie sagen also alle, die Kirchenmusik als Kirchenmusik ist was Grandioses. Wirklich was Grandioses. Aber die Bedingungen nachher der Anstellung in den Vereinen kann problematisch werden, was natürlich auch noch von Diözese zu Diözese unterschiedlich ist. Hier in Köln, glaube ich, sind wir außerordentlich gut bestellt, außerordentlich gut. Nicht? Aber etwa wenn das Managertum, die Verwaltungsarbeit, die eigentlich künstlerische Arbeit dann überdeckt und verdrängt, dann wird es problematisch hier. Und ein Problem ist auch, was sich zunehmend auch zeigt, ja, eine gewisse Spannung zwischen den Verantwortlichen der Liturgie, also sprich Priester, Diakone, Pastoralreferentin und dem Kirchenmusiker, dass da zu Reibereien kommt und die nicht immer mal verständnisvoll und gütig einfach ausgetragen werden.
Das ist schade. Sie können auf diesen Monat auf 50 Jahre Priestertum mit all diesen Facetten als Hochschullehrer, in der Ausbildung von Priestern und so weiter und so fort zurückgucken. Das haben sie nicht, das haben sie gemacht und auch öffentlich gemacht, zusammen mit den Mitgliedern ihres Weihejahrgangs 1967. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Professor Wolfgang Brettschneider. Er feiert diesen Monat etwas sehr Besonderes, nämlich sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Das macht er aber nicht alleine, das macht er zusammen mit seinem kompletten Weihejahrgang 67. Tja, Professor Brettschneider, Sie haben all die Jahre eng zusammengehalten. Ich weiß, dass Sie sich 10-mal im Jahr getroffen haben. Das sind mal 50, 500 Treffen auf einer Insel und eine ganze Woche. Und ich weiß nicht, was Sie alles gemacht haben. Das finde ich verblüffend. Das 500 Treffen von einem Weihejahrgang, üblich ist das nicht, oder?
Überhaupt nicht. Also das ist für uns selbst ein Wunder gewesen. Es ist immer noch. Und natürlich die Frage, wie haben wir das zustande gebracht?
Also Wunder kann man ja nicht erklären.
Eben aber, nicht.
Aber woher kam der Zusammenhalt?
Ein bisschen, ja, wenn man dran geht und fragt, woher kommt das? Ich glaube, es ist damals die Situation gewesen. Also sowohl in der Ausbildung, dann die Situation des Konzils. Wir haben damals sehr viel gekämpft. Und dieser Kampf hat uns zusammengeschweißt. So nach dem Motto sagt man ja schon mal, also willst du deinem Land dienen, dann verschaff ihm einen gemeinsamen Feind. Mhm. Und das hat uns wirklich zusammengeschweißt. Und wir waren so fasziniert, wie ich schon gesagt habe, eben von dieser Botschaft und diese Botschaft in dieser Kirche mit all ihren Makeln, die sie hat. Aber trotzdem, das war eine faszinierende Gemeinschaft. Und dass wir uns darauf eingelassen haben, dass wir durchhalten könnten, war uns wichtig, dass wir auch gemeinsam diese Dinge, die wir theoretisch gesagt haben, auch erfahren, uns gegenseitig bestärkt haben, uns gegenseitig motiviert haben, unterstützt haben. Und das hat ein Vertrauen geschaffen, ja, das, ich hätte fast schon gesagt, das also fast überirdisch ist hier.
War das auch so ein bisschen, dass das ist was Großes, was wir uns hier vornehmen und dieses Feuer, ich meine, wenn Sie davon erzählen, dann fängt es ja an zu brennen hier im Studio, das wird warm. Also dieser Wunsch, diese Sehnsucht, sich an dieser Freiheit zu beteiligen. Ich meine, die Kirche war damals vorne mit dabei in der gesellschaftlichen Veränderung. Sie hat es möglich gemacht, sie hat gehört auf die Studenten und so weiter. Alles, was Sie eben erzählt haben. Also war es auch so ein bisschen, wenn uns dieses Große gelingen will, dann müssen wir zusammenhalten.
Richtig, das genau. Gemeinsam geht es leichter, geht es besser. Wir werden mehr gestärkt und ja, wir hatten wirklich die Vision gehabt, also durch das Konzil beginnt ein neuer kirchlicher Frühling. Oder wie Guardin jetzt früher gesagt hat, die Kirche erwacht neu in den Seelen. Die Menschen werden begeistert von der Kirche sein, die werden die Botschaft Jesu neu hören. Wir können die Liturgie anders feiern, wo die Gemeinde jetzt wieder mit drin ist. Ja, die Gemeinde ist wirklich Träger, Objekt der Liturgie und das war so faszinierend.
Und dann, wenn das gelingt, dann baut man das, was Sie mit Ihren Worten Reich Gottes nennen, dann wird die Welt anders. Dann haben die Menschen ein besseres Leben und das ist irgendwie, ja, das ist wie so eine große Vision, an der man selber teilhat. Sie haben all die Jahre zusammengehalten, Sie haben alles zusammen gemacht, zusammen reflektiert, Exerzitien zusammen gemacht und so weiter. Sie haben jetzt auch zusammen Rückschau gehalten und haben auf diese 50 Jahre geblickt und einen sehr anrührenden Brief geschrieben und ihn kommuniziert. Also mich hat dieser Brief angerührt, ich will das ganz persönlich sagen. Und zwar hat mich die Ehrlichkeit und die Tonlage beides gerührt. Und für mich ist so deutlich geworden, wie sehr Sie an dem hängen, was Sie tun. Also Sie als Jahrgang und Sie persönlich, dass Sie Ihre ganze Lebensenergie in die Nachfolge Jesus und für die Menschen investiert haben. Dieser Brief ist lang, er ist differenziert, er hat viele Punkte und er hat sehr hohe Wellen geschlagen. Das waren die 15 Minuten Aufmerksamkeit, die man bekommen kann. Wie geht es Ihnen jetzt? Sind ein paar Tage vergangen, die Wellen sind hochgegangen. In vielen Medien, in fast allen Formen habe ich es gefunden, also online, Zeitung, Radio, Fernsehen. Wie geht es Ihnen mit den Reaktionen auf den Brief?
Gemischt. Auf der einen Seite haben wir uns natürlich lange überlegt, sollen wir überhaupt einen Brief schreiben? Dazu noch einen offenen Brief. Und wir haben uns dazu schließlich entschieden, weil wir gesagt haben, wir lieben diese Kirche, weil wir ihr unheimlich viel verdanken. Mhm. Ich werde genauso gut sagen, gut, jetzt machen wir unser goldenes Jubiläum und dann fahren wir vielleicht nach Mallorca oder sonst irgendwohin. Anderes interessiert uns nicht mehr. Nein, aber weil uns diese Kirche so am Herzen liegt, diese Botschaft, die Reichtümer, die diese Kirche hat, also nicht die äußeren, die geistigen Reichtümer, deswegen schreiben wir diesen Brief. Wir wollen ehrlich sein, wir wollen offen sein. Dazu gehört auch, das zu sagen, was uns schmerzlich bewegt. Und das Erste, was uns wirklich schmerzlich bewegt, ja, ist das scheinbare zunehmende Desinteresse an der Frage nach Gott. Das ist das Primäre und deswegen steht das auch ganz deutlich am Anfang. Damit verbunden ist dann die Frage der Sprache. Müssen wir uns nicht mehr intensiver, ernster um eine, sagen wir mal, mehr poetische, symbolische Sprache
bemühen? Darf ich, bevor Sie einmal noch einhaken, weil wenn Sie das zu dem ersten Punkt, weil wenn ich Ihnen zuhöre, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Sie Ihre ganze Lebensenergie in die Frage nach Gott investiert haben. Wenn das verschwindet in der Gesellschaft, dass das wehtut, ich meine, wie soll es nicht wehtun?
Eben. Und das war nochmal gesagt, das war unsere primäre Intention.
Genau, das Zweite war die Sprache.
Ja, für den Brief. Nicht? Und dann ganz am Schluss, wirklich am Schluss, kam dann natürlich auch die Frage der Lebensform dran. Und wie gefragt haben, wie geht's Ihnen? Und da muss ich sagen, das schmerzt mich sehr, macht mich zum Teil auch zornig, dass in vielen Medienberichten jetzt nur dieser letzte Aspekt erwähnt worden ist und zum Teil auch noch sehr, sehr einseitig. Also es ist mal wieder ein Reizwort, was durch die Medien ging und dann wirft man sich darauf, weiß nicht, um noch größere Aufmerksamkeit zu bekommen oder noch mehr Leser zu bekommen. Und da muss ich sagen, das ärgert mich, das macht mich zornig, weil nicht das Primäre ist. Es gehört auch dazu. Und auch zu sagen, die Verantwortung oder insgesamt, lasst uns doch auch über diese Fragen nochmal neu sprechen.
Aber es ist wie so ein, also es spiegelt doch auch, Sie sagen, das Primäre war, es tut so weh, dass die Frage nach Gott verschwindet. Und es wird gar nicht wahrgenommen. Es wird einfach gar nicht wahrgenommen. Es ist gar kein Thema. Ja, verschwindet, interessiert. Also, aber das, was Sie sagen, passiert genau.
Ja.
1:1.
Und dem möchten wir nachgehen. Vielleicht, wenn jetzt mal ein paar Wochen verstrichen sind, nochmal all diese Beobachtungen, die Erfahrungen sammeln und fragen, was sagt uns das aus über die Kirche in der Gesellschaft? Wo müssten wir deutlicher, konkreter arbeiten? Und ich will nochmal sagen, es ist auf keinen Fall eine Art Abrechnung mit der Kirche. Wir würden uns selbst ins Bein fahren hier. Nicht? Und mir ist ein Wort wichtig geworden, das stammt von dem Martin Walser, der mal gesagt hat, ich glaube nicht an Gott, aber ich sehne mich nach ihm. Und diese Sehnsucht, die packt uns, da möchten wir ansetzen und möchten über diese Sehnsucht, durch Gespräche, durch vorbildhaftes, authentisches Leben, an diesen Gott heranführen.
Und stellen dafür, damit diese Sehnen wieder passiert, ihre Erfahrungen zur Verfügung. Und da ist eben unter Punkt 7 auch aufgeführt, dass es um den Zölibat, also Sie haben eben Lebensform gesagt, also um den Zölibat geht, um das Reizwort auszusprechen. Und Sie haben das weitergeführt und haben gesagt, wir machen die Erfahrung von Einsamkeit. Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, da sagen Sie, ich persönlich mache das nicht. Aber in diesem Weihejahrgang gibt es, nennen sie sich Brüder, ich weiß auch nicht, Kollegen, die machen diese Erfahrung und sie gemeinsam stehen dazu, dass es diese Erfahrung gibt. Und diese Erfahrung, ja, die wird auch nicht wahrgenommen.
Ja, so nach dem Motto, das darf nicht sein. Ja, ein Priester darf eigentlich gar nicht einsam sein. Wobei ich auch sagen will, es ist eine Art Solidaritätsaussage im Wissen darum, dass es natürlich auch Menschen, auch Laien gibt, die einsam werden können. Oder einer, der jetzt mit 65 aufhört, dass der in ein Loch fallen kann. Oder einer, der seine Frau oder den Mann verliert.
Oder keinen Kontakt zu den Kindern hat und deswegen einsam ist. Es gibt so viele Varianten, einsam in diesem Leben zu werden.
Ich habe gestern noch eine Frau angerufen, die durch Geldstreitigkeiten ganz vereinsamt geworden ist. Und die sagt, ich habe so viel in meine Kinder investiert, jetzt stehe ich ganz allein, jetzt bin ich ganz einsam.
Und Sie machen diese Erfahrung, die wir alle in der Gesellschaft machen, auch.
Natürlich.
Sie auch.
Ja, und da soll nicht also der Eindruck entstehen, dadurch, dass der Priester eben vielleicht die Messe feiert und täglich auch vielleicht mehr betet als andere, dass er davor gefeit sei. Nicht? Sondern auch wir müssen uns bemühen, ich würde mal sagen, jetzt kreativ mit dieser neuen Situation umgehen, dass wir auch bewusst auf Leute zugehen, dass wir auch Kontakt aufnehmen oder intensivieren zu jüngeren Familien, die wir vielleicht mal getraut haben, wo wir die Kinder getauft haben, wo die auch wiederkommen und sagen, können Sie nicht auch unsere Enkelkinder taufen? Und das ist eine wunderschöne Erfahrung gegen die Einsamkeit. Aber da, denke ich, muss man sie auch gegenseitig motivieren. Man muss gegenseitig Erfahrungen austauschen, um sich damit zu ermutigen.
Die Menschensendung im Domradio. Professor Brettschneider, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber die Zeit, die uns bleibt, besonders in diesem Fall, wo Sie auf ein goldenes Priesterjubiläum in diesem Monat zurückschauen, kann und darf, finde ich, nicht zu Ende gehen, ohne dass ich Sie frage. Sie haben Ihr ganzes Leben lang der Sehnsucht gewidmet, Gott zu finden und die Menschen mit ihm zu verbinden, um das mal mit meinen Worten auszudrücken. Wie geht es Ihnen denn selbst mit Gott? Wie ist es denn? Wo kommt er vor? Wie kommt er vor? Es gibt immer diese Variante von Don Camillo, die Zwiegespräche. Oder was tun Sie? Wie ist es?
Also Gott ist für mich wirklich das Spannendste, was ich je erlebt habe. Gott ist nicht etwas, sondern letztlich Geheimnis. Und je älter ich werde, desto mehr wird mir dieses Geheimnis Gottes, also das Undurchdringliche, was du nie erforschen kannst, ja bewusster, aber auch noch faszinierender. Und ich habe in meinem Leben sehr, sehr deutlich erfahren, wie sich zumindest die Bilder, die Vorstellungen von Gott, und ohne die geht es ja gar nicht, also ich auf Bilder angewiesen, ja, doch sehr stark verändert haben.
Nämlich? Ja,
am Anfang habe ich doch eher geglaubt, also doch ziemlich viel über diesen Gott zu wissen. Aber mit den Jahren, Jahrzehnten ist mir bewusst geworden, das hat alles seine Grenzen. Und für mich ist immer wichtiger geworden, was von Thomas von Aquin erzählt wird. Er hatte morgens die Messe gefeiert, kam zurück, die Mitbrüder sahen ihn verstört. Und gesagt, was ist los? Und er hat gesagt, ja, bei der Messe habe ich eine Art Vision gehabt. Und die Vision war also alles, was du geschrieben hast. Und da hat er nun wirklich viel geschrieben als großer Theologe des Mittelalters, nicht? Kommt mir vor wie leeres Stroh. Und das kann ich immer mehr nachempfinden. Aber jetzt nicht, dass mich das nicht weniger packen wird. Im Gegenteil, es packt mich zunehmend. Es fasziniert mich zunehmend. Und damit umzugehen, das weiterzugehen, daraus geht hervor eine ungeheure Ehrfurcht, ja eine Anbetung.
Aber was, also welches Bild kommt oder wo fühlen Sie das Geheimnis? Welches Bild kommt? Wie findet er statt?
Ich fühl es also, ich möchte sagen, in allem, natürlich sehr stark in der Feier der Eucharistie. Da ist es ganz stark. Ich erfahre es sehr im Umgang mit den Menschen. Im ehrlichen Umgang mit den Menschen. Ich erfahre es sehr stark in der Begegnung mit Menschen, die an den Rand gedrängt sind. Also die Armen, jetzt gerade das Thema auch Barmherzigkeit, da erfahre ich sehr. Es ist im Gebete, es ist in der Stille und, das kann ich auch sagen, in der Musik.
Und Sie haben gesagt, die Bilder haben sich verändert. Wenn ich Sie jetzt frage, haben Sie denn ein Bild für Gott, was Sie uns heute sagen können, wie es im Moment, also ist es ein Klang, ist es ein Klangbild, was ist es für ein Bild? Sie haben eben gesagt, in Bildern kommt es.
Ja, es ist ein Klangbild, was weder Anfang noch Ende hat, was also unendlich schwingt in unendliche Weiten hinein. Ein Bild, was mich auf der einen Seite erzittern lässt, wo ich immer mehr den Eindruck habe, du kannst es auch nicht beschreiben, das wird dem All nicht gerecht und auf der anderen Seite mich aber unheimlich anzieht, mich einfach nicht loslässt und mir dazu aber weiterhilft, mein Leben zu gestalten. Alleine, mit anderen, in der Kirche und letztlich mit vielen, vielen Menschen.
Professor Brettschneider, ist noch ein Wunsch offen? Ist noch irgendwas, wo Sie sagen, das möchte ich gerne noch mit dir, Gott, oder mit den Menschen oder mit beiden zusammen erleben?
Ja, ich hab natürlich die Sehnsucht, dass nun wirklich mehr Frieden herrscht. Mehr Frieden wird hier, nicht nur in Syrien oder Afghanistan, sondern auch bei uns, dass wir den Mut haben, einander zu begegnen, ehrlich und offen, nicht abgeschirmt oder uns selbst abschirmen durch Ängste, das bringt überhaupt nichts, aber dazu gehört eben Mut. Und dass wir so eine Gemeinschaft werden, die sich Kirche nennt, die ausstrahlt, die Leute fasziniert und sagt, Mensch, zu dieser Kirche möchte ich gehören, weil da Menschen sind, die sind authentisch, die glauben, die tun auch, was sie glauben. Und das wäre für mich eine wunderbare, schöne Vision.
Professor Brettschneider, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass der Mut, den es braucht, um diese Vision zu leben, dass Sie den haben und dass er ansteckend ist. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns so von Ihrem Leben erzählt haben, uns haben teilnehmen lassen und bei allen, die zugehört haben. Und das, meine letzte Kolumne hieß, hören wir auf, über Angst zu sprechen. Reden wir endlich über Mut, dass wir über Mut reden. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.